HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Comedy, Cartoon, Satire. In der Kulturlust geht es heute um komische Kunst. Anlass dafür ist die neue Ausstellung in der Caricatura-Galerie in Kassel. Sie präsentiert ab diesem Wochenende den Zeichner Beck, der vor 60 Jahren in Leipzig geboren wurde.
Im Osten hat man als Witzzeichner oder als Cartoonist oder als Karikaturist hat man anders gedacht. Man musste irgendwie versuchen, einen Gag zu platzieren, wo die Bonzen jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt mitkriegen, was gemeint ist. Wissen Sie, man musste so ein bisschen versteckt so Sachen vermitteln, um die auch in die Medien reinzukriegen.
Hintergründig ist der Humor von Beck bis heute geblieben. Woher seine Ideen stammen, warum Witze keine Farbe brauchen und was eigentlich mit seinem Vornamen passiert ist, über all das spreche ich mit Beck in dieser Sendung. Außerdem der Büchercheck mit dem Debütroman eines gewissen Henning Mankell. I Love Lucy, so hieß eine legendäre Sitcom im US-Fernsehsender CBS aus den 50er Jahren. Die Serie machte ihre Hauptdarstellerin Lucille Ball zum Comedy-Star. Die Schauspielerin wurde 1911 in Jamestown im Bundesstaat New York geboren und deshalb hat man jetzt genau hier ein Museum eröffnet, das sich stolz National Comedy Center nennt. Fast 30 Jahre nach dem Tod von Lucille Ball wurde damit ihr Wunsch Wirklichkeit, ein Museum für die komische Kunst. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim berichtet.
Sie lieben Lucy, die Amerikaner, denn diese Frau hat viele von ihnen das Lachen gelehrt.
Mr. and Mrs. Fred Mert celebrate their 25th wedding anniversary.
That's right.
Gee, that's such a long time. 25 years.
Yeah.
Kein Scherz, dass 25 Jahre Ehe lang sind. Das galt in den 1950ern wie heute. Lucy Ball konnte schon damals drüber lachen. Ihre Sitcom I Love Lucy ist bis heute eine der beliebtesten des Landes. Kein Wunder, dass ihr das erste Zentrum der Comedy gewidmet werden sollte. In ihrem Heimatort Jamestown, am äußersten Zipfel des Bundesstaats New York. Doch die Komikerin winkte ab. Weiß Museumsleiterin Journey Gunderson. Sie sagte, macht das Museum nicht über mich und I Love Lucy, feiert darin die gesamte Comedy und macht Jamestown zum Ziel dafür. Und das geschah. Mit lächerlichen 50 Millionen Dollar ist das Museum das erste seiner Art weltweit, beschwören seine Gründer. Auf vielfältige Art erzählt es jedenfalls den Besuchern, was die Menschen über die Jahre zum Lachen gebracht hat und noch immer bringt und auch, wer es getan hat.
In the first wing alone.
Allein im ersten Flügel sehen Besucher so einiges. Ein Kleid und Witzkarten von Phyllis Diller, Unterlagen von Joan Rivers und den Stock von Charlie Chaplin. Oder etwa handschriftliche Notizen, die Comedian George Carlin sich für seinen Auftritt gemacht hat.
Mr. George Carlin. George!
Bei Talkmaster David Letterman, dem er den Unterschied erklärt zwischen Football und Baseball. Ein echt amerikanisches Ding eben.
Football is played in any kind of weather. Rain, sleet, snow, hail, mud. Can't read the numbers on the field, can't read the yard markers, can't read the players' numbers. The struggle will continue. In baseball, if it rains, we don't come out to play.
Ob Besucher darüber lachen oder lieber über einen politischen Kommentar schmunzeln, das bleibt ihnen überlassen. Gleich am Eingang werden Armbänder verteilt mit einem Computerchip, über den kann jeder wählen, was er sehen und wohin er sich führen lassen will. Das Museum ist interaktiv, es wimmelt von Touchscreens und Möglichkeiten, erklärt Comedian Louis Black, sein Favorit. Comedy-Karaoke.
Instead of, you know, singing a song,
da singst du kein Lied, sondern du stehst mit dem Mikro auf der Bühne. Du suchst dir ein Skript und spielst den Comedian für eine Minute oder so.
You do like, you know, 50 seconds to a minute and a half of their bit.
Wer will, kann mit anderen sogar in den Lachwettbewerb gehen. Nichts zu lachen gibt's dagegen im blauen Zimmer.
Or you walk into what is called the blue room.
Da findest du das, was viele böse Wörter nennen. Schockierende Wörter, die man nicht im Fernsehen sagen darf. Sie sind in viele Sprachen übersetzt und eine Kamera dokumentiert deinen schockierten Blick, wenn du sie liest. Ganz im Ernst, der Komiker Black sitzt im Vorstand des Museums und er ist sich sicher, die Geschichte der Comedy ist noch lange nicht auserzählt.
Antje Passenheim über das gerade eröffnete National Comedy Center in den USA. Einer der wichtigsten Orte für komische Kunst in Deutschland ist Kassel. Karikaturen, Cartoons, gezeichnete Witze, all das zeigt seit über 30 Jahren die Karikatura. Zunächst nur in den Documenta-Jahren als Ergänzung zur großen Kasseler Kunstschau, dann aber auch in einer eigenen Galerie für komische Kunst im Kasseler Kulturbahnhof. Ab diesem Wochenende werden in der Karikatura Arbeiten von Beck gezeigt, der 1958 in Leipzig geboren wurde und nach einigen Jahren in Berlin auch wieder da lebt. Per Leitung nach Leipzig hatte ich Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch mit Beck und habe ihn erst einmal gefragt, wann er eigentlich seinen Vornamen abgeworfen hat.
Schon als später Jugendlicher. Also Freunde von mir haben angefangen, mich nur Beck zu nennen. Und da war ich schon ziemlich erwachsen, glaube ich. In den 80er Jahren war das.
Sie sind geboren als Detlef Beck. Lebt es sich besser ohne den Detlef?
Absolut. Jetzt posauen Sie den natürlich raus in die Welt und das weiß das alles. Aber in Wikipedia steht es auch.
Eben, da habe
ich
es
für
auch,
diesen Vornamen nichts. Den haben meine Eltern sich ausgesucht. Ich mag ihn nicht besonders.
Auf Ihren Cartoons, da drehen Sie ja gern mal einzelne Buchstaben Ihres Namens um. Dann sieht man die Signatur Beck, wo dann mal das E von hinten geschrieben ist oder auch andere Buchstaben. Ist das Teil dieser Marke Beck?
Das ist eine Marotte. Das ist so ein kleiner Tick, den ich mir erlaube. Ich schreibe auch gerne den Namen von rechts nach links unter das Papier. Das mache ich so, weil Zeichnen ist ja wie Schreiben. Man schreibt so eine Zeichnung runter und dann kommt unten die Signatur drunter. Und wie man gelaunt ist gerade, knallt man die drauf. Und meist momentan fließt sie von rechts nach links, spiegelverkehrt, völlig verkehrt.
Kann ich denn jetzt Herr Beck zu Ihnen sagen oder spreche ich Sie lieber als Beck an?
Sie können mich nur mit Beck ansprechen. Das können Sie machen, wie Sie wollen.
Okay, also Beck, Ihre Cartoons sind jetzt in der Karikatura-Galerie in Kassel zu sehen. Und das Plakat zeigt eine Situation, die ja viele gerade erlebt haben in diesen Tagen, nämlich ein Schulanfänger kommt zum ersten Mal ins Klassenzimmer und ruft enttäuscht: Erste Klasse hätte ich mir komfortabler vorgestellt. Das ist typisch für Ihre Witze. Sie nehmen banale Alltagssituationen, greifen mit Wort- und Bildwitz da relativ sparsam ein ins Geschehen. Woher kommen die Ideen für sowas?
Ja, da gibt es verschiedene Ideenquellen. Einmal ist es das berühmte Zähneputzen, Sie werden es nicht glauben. Also manchmal hat man beim Zähneputzen oder beim Rumgehen hat man plötzlich eine Idee, das kann ich Ihnen gar nicht erklären. Dann gibt es aber auch, ich mache ja sehr viel, ich arbeite im Auftrag und da fallen viele Skizzen ab. Und manchmal wühlt man so durch die Skizzen, sieht ein Blatt und hat plötzlich die entscheidende Idee. Oder ich höre im Café Leute was erzählen und ich höre auch mal hin und wieder eine Nachricht und denke mir was. Oder ich nutze die sozialen Netzwerke, die grase ich auch so ein bisschen ab.
Aber das heißt, Auftragsarbeiten sind für Sie jetzt gar nicht eine Strafarbeit, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern manchmal auch eine Quelle für neue Einfälle.
Ich kombiniere das. Also einmal die Auftragsarbeit brauche ich ja, sonst könnte ich gar nicht leben. Die ernähren mich ja sozusagen, die Auftragsarbeit. Die ist ganz wichtig. Mein Ehrgeiz ist eigentlich immer 10 Entwürfe. Wenn mir jemand jetzt einen Auftrag hat, 10 Entwürfe zu bringen. Das habe ich mal von so einem verrückten amerikanischen Kollegen Bob Mankoff gelernt. Mache 10, dann ist einer dabei. Schaffe ich nicht immer. Manchmal schaffe ich wirklich bloß 3. Also falls jetzt irgendwelche Kunden von mir zuhören, die das ja kennen. Manchmal schaffe ich wirklich nur 3, weil ich der Meinung bin, der ist es jetzt, der ist es jetzt. Aber dann die Sachen, die abfallen, die hebe ich ja auf. Und manchmal guckt man nochmal ein Jahr später drauf und sieht, oh, wenn ich hier das ein bisschen anders mache, ist der eigentlich witzig.
Und vieles von dem, was Sie zeichnen an Cartoons, finden wir in Zeitungen und Zeitschriften wieder. Wie ist denn dann der Weg von so einer ersten Idee beim Zähneputzen oder beim Lesen von irgendwas bis hin zu dem fertigen Cartoon? Geht das ganz schnell?
Manchmal ist es schwieriger, wenn man mit dem Bild nicht zufrieden ist. Also manchmal, wenn ich mit einer Situation nicht zufrieden, dann dauert es etwas länger, dann dauert es vielleicht mal 2 Stunden statt 1 Stunde. Aber das Zeichnen an sich geht ja sehr schnell. Sieht man in meinen Zeichnungen ja auch an, dass die eigentlich recht flott gemacht sind.
Trotzdem kriegen viele dann auch schöne farbige Flächen. Ist das etwas, was die Zeichnung braucht? Wird sie dadurch plakativer, leichter verständlich oder warum machen
überhaupt
sie das?
Nicht. Farbe ist eine völlig überflüssige Information, die braucht das gar nichts. In den Medien wird es farbig auch lieber gewünscht. Es wird auch besser wahrgenommen, glaube ich, mittlerweile. Aber ich glaube, da ist ein ganz grandioser Irrtum dahinter, weil die Farbe keine Information für einen Witz bringt. Also ein guter Witz braucht keine Farbe eigentlich. Das Bild als Bild ist schön, dann schöner natürlich mit Farbe. Das gebe ich gerne zu. Ich versuche auch ganz viel malerisch zu kolorieren. Und zwar flächig, aber trotzdem malerisch, indem ich auf Licht achte, weil ich finde Licht immer sehr interessant. Wo kommt Licht her? Wo sind Schatten und so? Das mache ich sehr gerne. Das ist so ein Vergnügen, sage ich mal so. Aber für den Witz ist das eigentlich nie irgendwie vonnöten.
Sie sind in Leipzig geboren, aufgewachsen in der DDR, haben in den 80er Jahren dort auch Grafik studiert. Welche Zeichnungen, welche Karikaturen, welche Comics haben Sie damals geprägt?
Ich habe ja nur ein Jahr studiert, ich bin ja rausgeflogen aus der Kunsthochschule. Das nur mal am Rande.
Wegen?
Politisch war nicht ganz sauber. Hat mich so ganz reingepasst. Und damals geprägt haben mich, Sie werden es nicht glauben, aber mich haben damals die Amis geprägt. Und zwar im Ostdeutschen Magazin, das Magazin, was es jetzt immer noch gibt. Und die haben damals so schamlos nachgedruckt, was das Zeug hielt. Englische und amerikanische Cartoons. Und die fand ich immer besonders interessant. Also vom Stil her, vom ökonomischen Zeichenstil. Das ist auch, was ich auch heute immer noch an den Zeichnern in New York bewundere, dass sie so ökonomisch sind. Dann gab es ein, zwei, drei, vier Ostkollegen, die mich sehr beeindruckt haben. Henry Büttner zum Beispiel, ein Grand Senior der Ostzeichner-Szene, den leider im Westen, glaube ich, niemand kennt. Das ist schade. Er ist sehr geradlinig, sehr, sehr strikt in seinen Zeichnungen. Aber er hat so Bildideen. Das ist eben, was man heute sehr selten sieht. Heute sieht man öfters zwei Leute, die sich unterhalten. Und das ist dann der Witz. Und er hat aber richtige Bildideen, wo man die Geschichte dann im Kopf weiter fortspinnt. Das finde ich fantastisch.
Gibt es denn sowas wie einen Osthumor, den Wessis schwer verstehen? Ist da auch eine unterschiedliche Prägung erkennbar?
Ja, das glaube ich schon. Es hängt mir auch so ein bisschen nach. Weil im Osten hat man als Witzzeichner oder als Cartoonist oder als... Ja, als Karikaturist hat man anders gedacht. Man musste irgendwie versuchen, einen Gag zu platzieren, wo die Bonzen jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt mitkriegen, was gemeint ist. Wissen Sie, man musste so ein bisschen durch die versteckt so Sachen vermitteln, um die auch in die Medien reinzukriegen, zum Beispiel.
Das ist davon noch was übrig geblieben bei Ihrer heutigen Arbeit?
So eine Schere im Kopf manchmal, dass man manchmal nicht frei genug ist, Sachen zu machen. Das glaube ich, das kommt daher.
Aber auch sowas Verstecktes, also ein versteckter Humor, der sich vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt.
Ja, und ich glaube, das ist auch mein persönliches Problem. Ich bin manchmal verliebt in eine Idee und merke nicht, dass es niemand versteht. Das kennen aber Kollegen von mir bestimmt auch alle. Manchmal ist man ein bisschen selbstverliebt und findet was toll.
Es sind ja auf jeden Fall Alltagssituationen ganz oft, die Sie beschreiben und wo Sie, wie ich finde, eigentlich einen sehr liebevollen Blick auf die Menschen haben, auch wenn sie sich lustig machen darüber oder eine Situation witzig ist. Ihr aktuelles Buch hat den Titel Wenigstens braucht man mit dir keinen Sonnenschirm. Und das ist eine Strandszene. Der Ehemann ist so fett, dass er einen riesen Schatten auf die Frau wirft und sie sich sozusagen in seinem Schatten nicht die Haut verbrennt. Was sind das für Geschichten, die Sie da erzählen? Was sind das für Menschen, die Sie faszinieren?
Ja, im Prinzip liebe ich die Menschen. Ich bin kein Misanthrop, ich liebe die Menschen. Ich gucke mir und höre mir gerne an, was Menschen so sagen, auch wenn ich mich manchmal fremdschäme, was Menschen so von sich geben. Und wenn ich auf das Bild speziell mal sprechen kann, das war zum Beispiel auch eine Auftragsarbeit. Da ging es eigentlich um, das ist für ein Schweizer Konsumentenmagazin, ähnlich wie Stiftung Warentest hier haben die ein Magazin, das heißt K-Tipp. Und da ging es um Sonnenschutzmittel. Mehr war das nicht. Also dann nicht. Und da hat man so gedacht, wie kann man das so weiterdrehen, das Thema? Da fängt man als Zeichner an, so ein bisschen zu rotieren und versucht, die Umlaufbahn zu verlassen und irgendwo ein Gag abzugrasen.
Sind das eigentlich unpolitische Cartoons, weil sie so ganz im Alltag angesiedelt sind und in vielen Fällen offenbar keine besonders ernsthaften Konflikte thematisieren?
Ja, das stimmt. Ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen aus der Politik oder ganz schön sogar aus der Politik rausgezogen. Einfach, weil ich Sorge hatte, dass ich da nicht gut genug bin in dem Feld. Und dann zum anderen, weil ich auch denke, dass ich gerne Sachen machen möchte, die ich nach 5 Jahren noch lustig finde. Und das hat bei politischen Sachen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil die sind ja meist mit einem politischen Ereignis verbunden, dass man möglicherweise dann sogar vergisst. Obwohl, ich habe mal einen sehr schönen gemacht zur Pegida, den mag ich nach wie vor noch sehr gerne. Wo so Leute in die Kneipe kommen und reinkotzen und sagen, wir sind der alkoholisierte Flügel der Pegida, wir sind die Al-Qaida oder so ähnlich sagen die. Wir sind von Al-Qaida, dem alkoholisierten Flügel der Pegida, das sagen die. Das hat mir damals auch böse E-Mails eingebracht, das hat mir so Hass-Mails eingebracht. Da war ich ein bisschen verstört.
Es scheint ja aber auch so ein Trend zu sein, also dass man immer mehr Cartoons hat, die witzige Situationen haben und weniger diese Karikaturen, wie man sie früher kannte, wo dann eben auch die agierenden Politiker karikiert wurden, in dem Sinne, dass man versucht hat, ihre Gesichter zu karikieren. Ist das so ein bisschen out?
Ich glaube, da gibt es genügend Kollegen, die das noch machen. Ich verfolge es nicht so massiv, aber ich bin mir sicher, in Tageszeitungen ist das immer noch oder ist das anders? Ich muss sagen, ich bin ein schlechter Tageszeitungsleser. Ich habe vor einigen Jahren mal aufgehört, Tageszeitungen zu lesen.
Sie haben eben gesagt, Sie wollen sich nicht so sehr aufs Tagesgeschehen beziehen, sondern Sie wollen, dass Ihre Zeichnungen auch nach 5 Jahren noch irgendwie verstanden und witzig gefunden werden. Das führt ja auch dazu, dass man sie im Museum zeigen kann, dass man sie in einer Galerie zeigen kann, wo Leute über Wochen und Monate hingehen, wie zum Beispiel jetzt in der Karikaturgalerie in Kassel. Was ist noch anders, wenn man Ihre Zeichnungen dort im Original an der Wand hängen sieht, im Unterschied zu dem, was wir auf dem Bildschirm wahrnehmen oder in der gedruckten Zeitung?
Das Drama ist, glaube ich, dass in Kassel, auch in Kassel, nicht so, es sind Originale dabei, das weiß ich ziemlich gut. Ich weiß nicht genau, was die Kollegen jetzt am Ende ausgewählt haben. Sie haben ein ziemliches Konvolut von mir übernommen. Das Drama ist, dass, um die farbigen Sachen zu präsentieren, muss ich mich halt doch wieder auf Prints kaprizieren. Also ich muss die Sachen als Prints zeigen, was dann den Unterschied zum, was Sie in der Zeitung oder auf dem Bildschirm sehen, da ist gar kein Unterschied sozusagen.
Also die sind jetzt nicht irgendwie handkoloriert mit dem Tuschkasten oder so, ne?
Nee, leider nicht. Das habe ich mir nie angewöhnt. Das hat einen ganz pragmatischen Grund. Wenn ich das jetzt machen würde mit Aquarell kolorieren, so wie es die Kollegen Gräser und Lenz für die FAZ zum Beispiel machen, die machen das ja sehr genial, dieses Handgetuschte. Ich hatte nur eben nie das Erfolg damit, dass die Scans, also dass die Druckvorlagen entsprechend gut sind. Und das ist mir nie gelungen. Da habe ich mich auf das digitale Kolorieren gestützt. Also ich mache das halt nur noch digital.
Aber es wird in Kassel auch die ein oder andere Zeichnung von Ihnen zu sehen sein, die von Hand gezeichnet ist, wo man sozusagen ihren Strich auch noch unmittelbar
kennt. Es sind ja alle von Hand gezeichnet im Prinzip. Ist ja immer, die Basis ist ja immer eine von Hand gezeichnete, also von Hand gezeichnet ist schon mal so ein Irrsinn, aber auf Papier mit Stift gezeichnete Zeichnung. Das ist immer mein Beginn. Das ist eine papiergezeichnete Zeichnung. Die kommt dann nur in den Scanner und dann kommen eventuell die Farben drauf oder so die Shades, die Schatten, was der so das Graue. Aber im Prinzip ist immer, eine Mutterzeichnung ist immer da. Die sind sehr unspektakulär, die sind auf Schreibmaschinenpapier, weil die A4 groß und für den Scanner gerecht sein müssen. Das sind auch so technische Gründe. Ein paar von Originalen sind in Kassel auch zu sehen.
Das war Beck, der Zeichner ohne Vornamen. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns aus Leipzig zugeschaltet waren. Ihre Cartoons sind zu sehen bis zum 4. November in der Karikaturgalerie in Kassel. Und das aktuelle Buch mit Zeichnungen von Beck heißt Wenigstens braucht man mit dir keinen Sonnenschirm. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Danke.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Das Kabarett, die Comedybühne, die satirische Zeitschrift. Manchen reicht das nicht mehr, wenn sie mit ihrer Kunst die Zustände in Politik und Gesellschaft karikieren wollen. Zumal reale Politik von Satire oft kaum noch zu unterscheiden ist. Ganz bewusst die Grenzen zwischen Politik und Satire verwischen will die Partei namens Die Partei, die sich an immer mehr Wahlen beteiligt und schon in einigen Parlamenten vertreten ist. Ihr größter Coup war 2014 die Wahl des Satirikers Martin Sonneborn ins Europaparlament. Bei der Europawahl im kommenden Jahr will Sonneborn wieder antreten und das nicht allein. Unsere Korrespondentin Karin Bentsch berichtet.
Martin Sonneborn polarisiert. Der Satiriker und ehemalige Chefredakteur des Titanic-Magazins hatte mit seiner Partei, Die Partei, bei der Europawahl 2014 in Deutschland 0,6% der Stimmen bekommen und damit einen Sitz im Europaparlament. Wenn Sonneborn vor dem Plenum spricht, klingt das wie ein satirisches Bühnenprogramm.
In den letzten 3 Jahren habe ich als EU-Abgeordneter großartige Arbeit geleistet. Ich habe die Engländer nach Hause geschickt. Ich habe Martin Schulz entmachtet und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert. Gescheitert bin ich allerdings daran, das Orbán-Regime und die polnische PiS-Partei demokratische Grundwerte zu lehren.
Sonneborns satirische Kommentare sorgen regelmäßig für Entrüstung in Brüssel. Der 53-Jährige scheint daran Gefallen gefunden zu haben. Er will im nächsten Jahr bei der Europawahl Ende Mai erneut für einen Sitz im EU-Parlament kandidieren. Neben Sonneborn tritt Kabarettist Nico Semsrott als zweiter Spitzenkandidat an. Er ist aus der ZDF-Satire-Sendung Heute Show bekannt. Als Demotivationscoach mit schwarzem Kapuzenpulli und trockenem Humor.
Nach 6 Wochen habe ich mein Studium beendet, um mich konsequent meiner Depression widmen zu können. Ich bin für ein paar Jahre ins Bett gegangen, um mich den großen Fragen des Lebens auszuliefern. Unter anderem dieser Frage hier, was kann ich eigentlich wirklich gut? Da ist mir aufgefallen, wirklich gut kann ich eigentlich nur zweifeln, resignieren, andere Menschen demotivieren. Dann hat sich mir natürlich die Frage gestellt, was kann ich mit diesen Fähigkeiten mal beruflich machen?
Semsrott war bereits bei der letzten Bundestagswahl für die Satirepartei angetreten. Auf die Frage, für welche Themen die Partei steht, antwortete Martin Sonneborn:
Ich bin da mit Herrn Gauland. Wir haben absolut keine Themen. Wir setzen Kontrapunkte zu dem, was die großen Parteien als Thema aufbringen und fahren damit sehr gut.
Ziel sei es, der AfD Wähler abzujagen. Deswegen wollen wir auch Parteimitglieder als Kandidaten aufstellen, die die gleichen Nachnamen wie bekannte Nazis tragen. Zum Beispiel Goebbels, Göring, Speer und Eichmann, sagte der Satiriker Sonneborn. Lustig oder geschmacklos, die Meinungen über Martin Sonneborn und seine Satirepartei gehen weit auseinander. Europaabgeordnete kritisieren, dass Sonneborn nicht zwischen seiner parlamentarischen und seiner satirischen Arbeit trennt. Auch die Tatsache, dass er bei Abstimmungen einfach im Wechsel mit Ja und Nein stimmt, egal worum es inhaltlich geht, halten viele für verantwortungslos. Im vergangenen Jahr gab es allerdings einmal eine Ausnahme. Martin Sonneborn hatte mit seiner Stimme entscheidend dazu beigetragen, dass eine Abstimmung für mehr Datenschutz und Privatsphäre im Internet durchkam. Es gibt also auch Fälle, in denen für Sonneborn die Sache vor der Satire steht. Wenn auch selten.
Eine Sperrklausel soll die Wahl von Kleinstparteien ins Europaparlament künftig verhindern. Aber bis zum kommenden Jahr wird es wohl nicht gelingen, das umzusetzen. Eine neue Chance also für den Satiriker Martin Sonneborn, der zusammen mit dem Comedian Nico Semsrott wieder ins Europaparlament einziehen will. Karin Bentsch berichtete. Vor knapp 3 Jahren starb Henning Mankell, der schwedische Krimiautor und Erfinder des Kommissars Kurt Wallander. Doch erst jetzt ist sein Debütroman aus dem Jahr 1973 zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschienen. Der Sprengmeister heißt das Buch und es ist kein Krimi. Alf Menzer hat es gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Sprengmeister handelt genau davon, von einem Sprengmeister. Oskar Johansson heißt der Mann, er ist 23 Jahre alt, als er mit seiner Truppe einen Eisenbahntunnel durch einen Felsen sprengen soll. Als Johansson eine der Dynamitladungen kontrollieren will, explodiert diese. Er verliert ein Auge, die rechte Hand und 4 Finger der linken, aber er überlebt. Er bleibt Sprenger, arbeitet, bis er in Rente geht und führt bis zu seinem Tod im Jahr 1969 ein relativ ereignisarmes Leben. Er macht kein Aufhebens um seine Behinderung. Als seine Freundin ihn verlässt, heiratet er deren Schwester. Politische Ereignisse nimmt er wahr, fühlt sich aber weitgehend unbeteiligt und verbringt die letzten Jahre in einer verlassenen Militärsauna auf einer Schäreninsel. Eine Lebensgeschichte also, die mit einem Knall beginnt und danach eher unspektakulär dahin plätschert.
Wie es geschrieben ist.
Erzählt wird diese Lebensgeschichte von einem Autor, der Oskar Johansson kennenlernt, als dieser 68 Jahre alt ist und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Johanssons Leben als Geschichte eines Zeitzeugen zu erzählen, als Lebensgeschichte eines Arbeiters, der zum Opfer der Industrialisierung wurde und der die sozialen und geschichtlichen Veränderungen der letzten 50 Jahre hautnah miterlebt hat. Immer wieder besucht er Johansson in seinem Saunahäuschen, um ihn zu befragen, aber der gibt nur wieder willig Auskunft, kann sich kaum erinnern und meint, mit all diesen historischen Umwälzungen kaum etwas zu tun gehabt zu haben.
Er erklärt, er sei wie die anderen gewesen. Mehr nicht. Ein Sprengmeister mit Familie. Er hat nicht das Gefühl, er hätte an den Veränderungen teilgenommen. Sie sind geschehen und haben sein Leben beeinflusst. Aber er hat sie nicht selbst mitgestaltet. Der Arbeiter ist ein Bürger des Staates. Aber es sind andere Kräfte, die diesen vorantreiben oder verändern. Das ist der Kern von Oskars Rede über seine Unscheinbarkeit. An diesem Punkt sind wir uns nicht einig.
Die Spannung des Romans entsteht genau aus dieser Uneinigkeit und aus der offenen Frage, wie man das Leben eines Mannes erzählt, dessen größte Leistung darin besteht, dieses Leben mit Würde und ohne viel Aufhebens gemeistert zu haben.
Wie es gefällt.
Wer die Spannung und Dramatik der Wallander-Krimis erwartet hat, der wird von diesem Roman enttäuscht sein. Dieser Roman ist eben kein Krimi. Es ist der erste Roman eines jungen Autors, der sich fragt, wie das Leben der Schwachen und sozial Benachteiligten überhaupt zum Gegenstand von Literatur werden kann. Es ist ein leiser und unaufdringlicher Roman und wer den genauen und empathischen Blick Mankels auf seine Figuren schätzt, der wird auch hier auf seine Kosten kommen.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer hr-info-Partnerbuchhandlung.
Der Debütroman von Henning Mankell, Der Sprengmeister, ist im Paul-Schollnei-Verlag erschienen und kostet 21 Euro. Das war der Büchercheck von Alf Menzer. Und das war auch die Kulturlust in hr Info. Die Sendung als Podcast finden Sie unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.